Heute Abend großer Sport. Deutschland steigt ein in die Fußball-Europameisterschaft der Frauen. 21 Uhr geht's gegen Polen. An der Stelle kann man sich eigentlich mal gut dran erinnern, dass Frauenfußball hier lange keine Selbstverständlichkeit war.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit Markus Dichmann.
Festes Date heute Abend. 21 Uhr. Festes Date mit Leinwand oder Glotze, denn heute Abend steigt die deutsche Mannschaft ein in die Fußball-Europameisterschaft der Frauen. 21 Uhr, Deutschland gegen Polen.
Ich glaube, wir haben ein unfassbares Potenzial in unserer Mannschaft und ich kann mich nicht erinnern, wann ich mal so wirklich zutiefst überzeugt war, dass wir was ganz Großes erreichen können.
Also unsere Kapitänin, die ist heiß aufs Turnier, das hört man raus bei Julia Gwin. Dass sie brennt für das Turnier, brennt für ihren Sport, brennt für Fußball. Und das tut sie auch, ne? Mit dem Wissen, dass viele ihrer Vorgängerinnen vielleicht auch für den Fußball gebrannt haben, dass Fußball für Frauen aber bis 1970 verboten war. Bis 1970, noch vor 55 Jahren, war Frauenfußball in Deutschland verboten. Habe ich drüber gesprochen mit Sporthistorikerin Carina Sophia Linne.
Ja, hallo Markus, grüß dich.
Grüß dich auch. Erklär uns doch erstmal bitte nochmal, warum denn eigentlich Frauenfußball verboten war bis 1970.
Ach ja, das war an sich der Zahn der Zeit, ne? Also die Bundesrepublik Deutschland, genauso wie die DDR, kam aus dem Zweiten Weltkrieg und die Männer damals, die fanden das in der Bundesrepublik nicht so toll, dass die Frauen auf den Plätzen auf einmal unterwegs waren und Fußball spielten. Mhm. Meine These dazu ist, dass der Titelgewinn tatsächlich in Bern der Männer 1954 da auch einen großen Eindruck hinterlassen hat, dass man halt nicht wollte, dass die Frauen die Plätze erobern, genauso wie die Männer. Und das ist etwas, was sehr schade ist.
Weil das dann eine Männerdomäne einfach bleiben sollte? Oder wie erklärst du dir das?
Naja, also der Sport für die Frauen war einfach nicht weiblich genug, ne? Also Fußball als Kampfspiel. Und ja, man wollte einfach, dass die Frauen zu Hause bleiben, im Hintergrund die Nation weiter mit aufbauen, den Mann versorgen und nicht unbedingt dem Ball hinterherlaufen. Aber das Schöne ist ja, dass dieses Verbot nicht wirklich gewirkt hat, weil es Frauen gab, die im Hintergrund zwischen 1955 und 1970 in der Bundesrepublik einfach weitergespielt haben. Und darüber kommt auch heute Abend ein Film in der ARD, der heißt Mädchen können keinen Fußball spielen. Und der ist sehr empfehlenswert von Thorsten Körner. Dazu gibt es auch das gleichnamige Buch Wir waren Heldinnen. Also da unbedingt reinlesen, weil er nochmal die ganze Historie der westdeutschen Frauen auf dem Gebiet schön aus persönlicher Perspektive darstellt. Mhm. Und es bringt mir einfach noch Gänsehaut, wenn ich die Frauen sehe und wie sie auf irgendwelchen Plätzen versucht haben, während der Verbotszeit in der Bundesrepublik zu spielen.
Ja, jetzt hast du aber mehrfach gesagt, ne, wir reden vom Westen, wir reden von der Bundesrepublik. Wie sah es denn in der DDR eigentlich aus?
Ja, die DDR war mein Leibthema in der Forschung. Da war es anders. Also da waren die Frauen an den Betriebssportgemeinschaften angegliedert. Sie durften zum Beispiel bei der BSG KWO Oberspree, wie hier in Köpenick, spielen, in Tangermünde. Und alle, die sich im Frauenfußball auskennen, auch ein bisschen in der Geschichte, wissen, dass Turbine Potsdam der Ursprung des Erfolges ist.
Auch und lange ein absoluter Top-Verein im Frauenfußball.
Genau, da ist es jetzt gerade sehr, sehr schade, wie der Verein sich entwickelt hat, dass man jetzt auch wieder abgestiegen ist aus der Bundesliga. Aber es waren auch dort Pionierinnen in diesen Betriebssportgemeinschaften, die einfach spielen wollten, die den Ball genommen haben. Und ich selber bin Fußballerin. Ich habe mit 5 Jahren angefangen zu spielen. Man hat es einfach in den Genen. Und ich kann die Entwicklung, sogar die eine Julia Gwin jetzt heutzutage erzählt, wie es bei ihr vor 20 Jahren war, als sie angefangen hat zu spielen. Das war in den 80ern genau noch so, dass man irgendwie komisch angeguckt wurde, wie Mädchen bei den Jungs. Die muss ich erstmal beweisen. Und da hoffe ich sehr, dass das heute einfach in eine andere Richtung geht, aus den Erfahrungen heraus.
Also dieses Verbot, dieses Frauenfußballverbot hat einfach noch jahrzehntelang nachgewirkt. Wirkt es auch bis heute noch?
Es wirkt teilweise noch in den Strukturen nach, dass ja im Präsidium des DFBs erst in den letzten Jahren einige Frauen eingezogen sind. Das hat man zu verdanken, dass zum Beispiel eine Hannelore Ratzeburg seit Jahren dort aktiv war, seit den 70ern auf Verbandsebene. Dass dann mit der Wiedervereinigung auch von der DDR-Seite zum Beispiel Margit Stopper und Sabine Seidel dafür beigetragen haben, dass die Frauen im Osten sozusagen auch auf den Plätzen gesehen wurden. Aber trotzdem, als ich damals promoviert habe mit dem Thema, hat man immer noch teilweise gemerkt, so ja, da sitzen ganz, ganz viele Männer in den Bereichen. Und sicherlich nehmen die einen an, dass man da jetzt ist. Aber es war immer so ein Gefühl, so kann ich authentisch als Frau da auch sein, wie ich jetzt bin, oder übernehme ich irgendwie auch so dieses gesellschaftliche Korsett, was man dem Frauenfußball so ein bisschen aufgedrückt hat, auch in den 90ern, ne? Alles Mannsweiber und so. Und da ist natürlich die heutige Generation erfrischend, die auch mit den Medien spielt oder das Spielfeld der Medien natürlich auch nutzt. Mhm. Und da können soziale Medien helfen, aber die können genauso gut ein Fluch sein. Ne? Also man weiß, was Hass im Internet und alles auch auswirken kann, aber ja.
Gerade wenn Spielerinnen sich da mal ganz offen zeigen, ne?
Genau, also zum Beispiel, ich habe mal einen Querschnitt jetzt gemacht, geguckt, wer berichtet schon überall im Vorfeld über die EM und wer fängt gerade an, und die öffentlich-rechtlichen Kanäle, die sind natürlich sehr präsent und auch mit neuen Formaten, das freut mich sehr, aber alles, was in den privaten Bereich geht oder wenn man natürlich ein Boulevardblatt nimmt, dann wird da eher geguckt, wo ist jetzt die Top-Stürmerin mit wem gerade zusammen. Das gibt's natürlich auch im Männerbereich, aber das ist nicht das zentrale Ziel. Und das Schöne am Frauenfußball ist, dass die Frauen sich sehr bewusst sind, welche Vorbildrolle sie haben auf dem Platz und welche Mädchen sie von jetzt an ab Grundschulalter motivieren können und auch die sich dann nicht verstecken müssen, dass sie Fußball spielen. Und das ist einfach sehr schön zu sehen.
Das ist so die mediale Berichterstattung, auch wie wir den Frauenfußball in der Öffentlichkeit wahrnehmen. Aber kommen wir doch nochmal kurz zu den Strukturen, Carina. Die hast du ja selber schon angesprochen. Wie haben die sich denn verändert?
Naja, die Strukturen. Wir haben Anfang der 90er dann in der Bundesrepublik im vereinten Deutschland eine Bundesliga bekommen, eine zweigleisige, dann eine eingleisige Bundesliga. Und jetzt ist es sogar so weit, dass wir eben eine Bundesliga der Frauen mit 14 Mannschaften in der neuen Saison haben. Und wenn wir uns die Vereine angucken, also wie sich teilweise Vereine wirklich professionell aufstellen, da bin ich jetzt hier in Köpenick auch wirklich am Zahn der Zeit mit Union Berlin, was ein besonderer Verein ist, aber die halt auch sagen so, wir setzen jetzt auch auf die Frauen und wir wollen in 3-4 Jahren jedes Wochenende 40.000 Zuschauerinnen bei den Männern und bei den Frauen haben. Und das ist, solche Ziele muss es geben. Was es nicht geben muss aus meiner Sicht bei den Strukturen ist, dass man in die Millionenbeträge reingeht, was bei den Männerfußball bezahlt wird. Das muss es nicht sein, weil dieser Vergleich auch der mir auch immer noch wieder passiert, ne, dass man einfach den Vergleich zum Männerfußball zieht, der braucht nicht gezogen werden, weil das eine eigene Sportart ist. Und ich frage mich immer, wie es der Hockeysport zum Beispiel geschafft hat, der erfolgreichste olympische Sport ist, der natürlich jetzt nicht so die Euphorie noch nicht auslöst, wie es jetzt eine Europameisterschaft in diesem Jahr vielleicht schaffen kann für die Frauen. Aber das ist eine Sportart, wo beide Mannschaften gleichwertig behandelt werden. Und da nehme ich immer die Medien in die Pflicht, wo ich sage, schaut her, wie berichtet ihr? Und seit der EM 22 ist es ganz klar, dass auch die Sportschau, ne, also einen eigenen Frauenkanal auf Instagram und so hat, dass das der Weg ist, um wirklich eine flächendeckende Präsenz zu haben. Und die Strukturen.
Weil es eine eigene Sportart ist und nicht eine Female-Auskopplung des Herrensports sozusagen.
Genau. Und diese Strukturen haben halt die Vereine selber dann umzusetzen. Natürlich mit einer Stärke durch den großen Verband. Und da darf man immer kritisch auf den DFB gucken, der natürlich jetzt eine Menge probiert hat, aber wo es, glaube ich, immer noch Luft nach oben gibt.
So, du spielst selber Fußball, Carina. Jetzt sag mal, wie spielt die deutsche Mannschaft heute Abend gegen Polen?
Ah, das ist eine sehr gute Frage. ich spiele allerdings nur noch mit den Kids in der Schule.
Ist in Ordnung.
Sei angemerkt. wenn ich die jetzt fragen würde, ich glaube 3-1 Deutschland.
Stark. Und wie weit geht's im Turnier?
Ach, ich habe Tickets fürs Halbfinale.
Ah, super.
Und ich hoffe, dass ich das Finale irgendwo im Public Viewing in Zürich mit deutscher Beteiligung dann sehen kann.
Sporthistorikerin Carina Sophia Linde bei uns in Deutschlandfunk Nova. Danke dir fürs Gespräch, Carina.
Jo, danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.